Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa erklär mal Börse. Ja, ihr habt richtig gehört. Wir haben uns erst nochmal Zeit freigeschaufelt kurz vor dem Jahreswechsel und wollen euch eine Jahresendausgabe präsentieren. Und es ist hoch und heilig versprochen, im kommenden Jahr wird es Papa erklär mal Börse wieder deutlich regelmäßiger geben. Aber so eine Jahresabschlusssendung hat natürlich den Vorteil, dass wir von den Themen beziehungsweise vom Themenbereich schon ein bisschen größer werden können. Nämlich wir machen heute einen Rückblick natürlich auf das zurückliegende Börsenjahr 2024 und wagen auch die eine oder andere Prognose für 2025. Denn davon sind wir sicherlich alle überzeugt. Das wird wieder ein sehr spannendes Jahr werden. Ja, und wer uns noch nicht kennt, ganz kurze Vorstellung. Mein Name ist Carsten. Ich bin seit 30 Jahren Finanzjournalist und mir zur Seite steht Philipp, mein Schwiegersohn und auch leidenschaftlicher Börsianer. Hallo Philipp.
Hi, hallo zusammen. Hatten wir ja nochmal Glück, dass wir den Namen so lassen können, ne? Mit Papa Erklemmer Börse. Der Opa oder Papa, ne? Das lassen wir durchgehen.
Wir sind da nicht so ganz eng. Mein Töchterchen, was sonst hier immer am Mikro war, das kümmert sich weiter um den gemeinschaftlichen Nachwuchs und das freut natürlich den Opa auch sehr. Ja, das Börsenjahr 2024, unter dem Strich eines der erfolgreichsten Jahre seit langem. Wir haben trotz einiger Kursverluste jetzt in den letzten Tagen in den Indizes sowohl Deutschland, Europa als auch natürlich vor allen Dingen auch Amerika immer wieder Rekordkurse gesehen, obwohl das Umfeld ja schon die eine oder andere Herausforderung bereithielt. Da wollen wir heute nochmal so ein bisschen ins Detail gehen. Und wir fangen einfach mal so an mit der Frage, beziehungsweise mit meiner Frage an dich, Philipp. Was waren denn deine Highlights im zurückliegenden Börsenjahr?
Also einmal habe ich mich, glaube ich, gewundert, dass es so hoch gegangen ist, dass es so ein positives Jahr geworden ist. Da sah ja von Anfang an nicht so aus. Guck dir gerade noch mal auf den Chart, gerade wenn man so im Januar sich das Ganze angeschaut hat, war das, glaube ich, nicht so klar, dass sich das so toll entwickelt.
Ja.
Das war so die eine Sache. Dann hat mich das Jahr ganz doll mit KI eingenommen. Ich glaube, das war so einfach das KI-Jahr schlechthin. Vielleicht habe ich da gleich auch nochmal drauf ein.
So. Ja.
Und dann beschäftigt mich seit unserem Vietnam-Urlaub das Thema Elektroautos. Da gibt es ja den Hersteller Windfast, der jetzt so den großen Einfluss auf den deutschen Markt hat, mal dahingestellt. Aber da tut sich ja gerade auch einiges auf dem deutschen Markt mit VW. Ob sie es hinkriegen, ob sie es nicht hinkriegen, welche Strategie sie denn da fahren, finde ich auch ein sehr spannendes Thema. Und weil es für mich ja jetzt eher ein Katzensprung ist, habe ich immer einen Blick auf das kriselnde Unternehmen Bayer. Das beschäftigt mich da immer ein wenig. Was waren denn so deine Highlights?
Ja, also meine Themen für 2024, da sind wir uns relativ einig. Also künstliche Intelligenz war natürlich das Megathema, weil wir hatten zwar in den letzten 2-3 Jahren ja schon hier entsprechende Anzeichen. Ich kann mich noch erinnern, wo wir, glaube ich, vor 3 Jahren oder so zu Weihnachten zusammensaßen und dann anfingen mit ChatGPT die ersten Spielereien zu machen.
Ja.
Aber ich glaube, 2024 dürfte so ein bisschen in die Annalen eingehen, dass künstliche Intelligenz jetzt tatsächlich eine ernsthafte Anwendung oder eine ernsthafte Technologie geworden ist, die aus ihrer Nische herausgetreten ist und vor allen Dingen das Thema generative KI, also wo entsprechende Modelle auf schon vorhandenen Daten tatsächlich dann auch neue Sachen, neue Bilder, neue Texte etc. kreieren können, dass die richtig in 2024 einen Siegeszug angesetzt haben. Ob jetzt ein ChatGPT, Perplexity, viele andere Sprachmodelle und Anbieter. Es gibt ja heutzutage gerade auch im herstellenden, also künstlerischen, publizistischen Bereich gibt es ja eigentlich keine Tätigkeit mehr, die nicht in irgendeiner Art und Weise auch eine KI-Anwendung findet, ob jetzt Bildbearbeitung, Videos produzieren, gerade für Marketing irgendwelche schmissigen Schlagzeilen oder Claims zu formulieren. Also die generative KI hat hier wirklich massiv zugenommen. Ist natürlich auch notwendig, weil die beteiligten Unternehmen im Vorfeld und jetzt natürlich auch immer noch Abermilliarden an Dollar investiert haben. Und dann müssen sie langsam, um diese Wachstumsfantasie im Leben zu erhalten, natürlich auch langsam Geschäftsmodelle präsentieren, mit denen man anfangen kann, auch Geld zu verdienen.
Das war ja letztes Halbjahr dann auch nochmal so die Börsenmitteilung, dass gesagt worden ist, jetzt müssen wir mal gucken, ob nicht schon zu viel Geld in das ganze Thema investiert worden ist, ob wir das jemals wieder zurückbekommen. Da gab es ja mal so einen kleinen Rücksetzer zwischendurch, wo dann die ersten kritischen Beiträge halt auch aufkamen. Ne? Vorher waren alle einfach nur dem Hype und auf einmal haben sie dann überlegt, Moment, jetzt haben wir so viele Milliarden investiert, kriegen wir das jemals wieder rein?
Ja. Also man hat ja letzten Endes zum Beispiel, nehmen wir mal ChatGPT. ChatGPT ist ganz eindeutig Marktführer momentan im Bereich generative KI. Aber erstens gibt es natürlich Verfolger. Und zweitens, wenn man sich mal überlegt, was kostet da so ein Abo, monatliches Abo oder Jahresabo, das ist jetzt erstmal noch nicht so die Welt. Also das ist alles angesichts dieser horrenden Investitionskosten immer noch, glaube ich, ein ziemlicher Tropfen auf den heißen Stein. Also da muss letzten Endes tatsächlich mehr kommen. Und du hast ja schon gesagt, diese vor ein paar Monaten, diese doch größeren Zweifel, die im Markt aufgetreten sind, hängen natürlich auch damit zusammen, dass die neuen Sprachmodelle immer umfangreicher werden. Das heißt, es dauert immer länger, um hier entsprechende Ergebnisse, auch präsentable Ergebnisse zu erzielen. Und natürlich ist immer noch die Frage, es kann ja nicht nur bei generativer KI stehen bleiben, sondern es geht ja am Ende tatsächlich darum, dass es irgendwann mal eine KI gibt, die dann auch letzten Endes auch vor allen Dingen auch in der Industrie einzusetzen ist, die halt selbstständig Schlüsse ziehen kann und selbstständig agieren kann. Und das wird meiner Meinung nach noch einen riesen Rattenschwanz hinterherziehen mit Diskussionen rund um Ethik, Moral der künstlichen Intelligenz. Wie weit kann der Mensch tatsächlich seine Entscheidungsfindung auslagern, ohne Gefahr zu laufen, sozusagen übergangen zu werden? Das klassische Beispiel wäre ja zum Beispiel auch für so eine Entscheidungs-KI im automatisierten Auto, ne? Unfallsituation, fahre ich jetzt den alten Mann um oder das kleine Kind? Und ich glaube, da sind noch viele Diskussionen zu führen. Und ich glaube, auch unter diesem Gesichtspunkt werden wir zwar im kommenden Jahr wie auch in den Folgejahren immer weitere Fortschritte hier sehen, aber ich bin eigentlich nicht der Meinung, dass wir uns im großen Maßstab, im wirtschaftspolitischen oder wie gesagt im wirtschaftlichen und sozialen Maßstab jetzt hier komplett schon von KI vereinnahmen lassen können und werden.
Das ist natürlich immer so die erste Idee, die man so hat, wer stirbt. Ich weiß immer nicht, ob das mehr so ein theoretisches Problem ist, was so die
ethische Probleme, was aber geklärt wird.
Genau. Ich sehe noch eine ganz andere Gefahr. Ich glaube, dass jetzt sind ja ganz viele Sachen, die einfach nur analysiert worden sind und wiedergegeben werden, auf meine Anfrage. Ich glaube, dass zukünftig es auch nochmal ganz interessant wird, wo sind denn irgendwelche Filter gesetzt, wo kriege ich denn gar nicht mehr die Informationen, die weltweit verfügbar sind, sondern werden Meinungen vorgegeben. Also wird das Ganze halt eingeschränkt. Ich glaube, jetzt haben wir noch einen Status von der KI, wo man einfach sagen kann, wir nehmen erstmal alles, was wir finden können. Ja, bei gewissen Sachen sehen wir ja heute auch schon Einschränkungen. Das mag ja auch Sinn machen. Das sehe ich als eine große Gefahr, dass sich das immer weiter einschränkt. Entweder weil man mehr Geld verdienen kann oder weil man halt sagt, nee, wir möchten da eine bestimmte Meinung halt in Richtung forcieren.
Also die Gefahr sehe ich letzten Endes auch, dass es im Prinzip so wie in der Richtung bei den sozialen Medien geht, dass hier halt Filter sicherlich implementiert werden können, die dann, ich sag's mal so, auch missbraucht werden können. Also ja. Momentan haben wir so ein bisschen Wild West, jeder macht und kann
genau.
Und tut, aber auch das, denke ich mal, wird sicherlich dann irgendwann mal zur Diskussion gestellt werden.
Naja, und wenn das halt zu doll kommt, zu stark kommt, dann zerstört es halt diesen Hype halt auch, ne? Also wenn auf einmal Leute sagen, ich kann damit gar nicht mehr das anfangen, ich kriege nicht mehr die Informationen, die ich mir eigentlich erwartet hatte, die in einem Buch vielleicht noch stehen würden, aber in der KI werden sie halt ausgeblendet, dann wird es halt irrelevanter, ne? So ist es jetzt erstmal für alle interessant, muss man halt drauf achten. Also das wird, glaube ich, nochmal interessant in den nächsten Jahren, aber 5 bis 10 oder noch weiter.
Genau. Kommen wir mal noch zum anderen Thema, was das zurückliegende Jahr schon bestimmt hat, nämlich auch die Veränderungen auf der Bühne der Weltpolitik. Der Ukraine-Krieg, der tobt immer noch. Wir haben jetzt vor kurzem im Nahen Osten durch den Sturz von Assad in Syrien eine neue Ausgangslage, wo wir, glaube ich, alle noch nicht wissen, in welche Richtung es gehen kann und was natürlich schon deshalb riskant oder gefährlich ist, weil eben in dieser Region nicht nur sehr viele widerstreitende Opponenten aktiv sind, auf der einen Seite Israel, auf der anderen Seite der Iran, Irak und wie sie alle sich dort positionieren. Und natürlich ist es trotzdem eine sehr wirtschaftlich wichtige Region, Stichwort Öl, auch Saudi-Arabien, Iran, Irak.
Das wundert mich übrigens, dass es dieses Jahr, ja, es gab natürlich Schwankungen, aber dass es nicht so riesige Peaks gab. Also dass die Ölpreise nicht so nach oben geschossen sind mit den ganzen Krisen, die wir gerade so haben. Das war ja mal vor ein paar Jahren ganz, ganz anders. Und ne, mit der Ukraine, mit Syrien, mit Israel, mit Afghanistan, all diesen Herden plus alles andere, was da noch so anstehen könnte, dass wir doch relativ gleich bei den Ölpreisen durchgegangen sind. Aber das hat mich persönlich gewundert.
Ja, also ich glaube, das liegt auch ein gutes Stück daran, dass mit dieser OPEC Plus eigentlich, die ja jetzt seit ein paar Jahren besteht, wo dann auch solche Länder halt wie Russland mit oder Venezuela mit einbezogen wurden, dass man wahrscheinlich von Seiten der OPEC Plus hier wesentlich bessere Steuerungsmöglichkeiten bekommen hat. Man hat zwar natürlich da die offiziellen Parias mit dabei, aber wir haben natürlich OPEC Plus und aus dieser OPEC Plus speist sich natürlich auch ein Großteil der neuen BRICS-Allianz. Und ich denke mal, dass das auf der einen Seite sowie auf der anderen Seite die, durchwachsene wirtschaftliche Performance in Abnehmerländern, Amerika recht robust, Europa recht schwach, dass sich das alles so ein bisschen austariert hat, ohne dass da jetzt die großen Peaks dann, wie du es schon gesagt hast, lange gehalten haben. Allerdings, ja, die spannende Frage wird tatsächlich sein, was jetzt in den nächsten Jahren zum Beispiel auch im Wechselspiel mit den erneuerbaren Energien passieren wird. Ich meine, wir in Deutschland können ja da inzwischen ein etwas bitteres Lied davon singen, was ja sicherlich die Diskussion auch in den letzten Wochen wegen Dunkelflaute etc. mitbekommen. Andere Länder versuchen sich da auch, glaube ich, gerade ihre Haltung zu erarbeiten. Amerika wird in der Hinsicht, glaube ich, eine super spannende Angelegenheit werden, wenn nämlich Donald Trump, der ja jetzt als Präsidenten wieder gewählt wird, also zum zweiten Mal gewählt worden ist, wenn der jetzt anfängt, dann zum Beispiel das Fracking wieder im großen Stil zu erlauben, um Amerika halt mit billigen Energiepreisen zu versorgen. Also da wird der Ölmarkt sicherlich auch noch die eine oder andere Schramme bekommen.
Ja, ja. Dann wird wahrscheinlich KI wieder hochgehen, ne? Weil die dann wieder billige Energie bekommen.
Ja, das ist ja, wobei ich sagen muss, wenn man hier die entsprechenden Statements sich anhört, zum Beispiel von Microsoft, da geht's ja weg eigentlich von den ganz klassischen Energieträgern hin, hauptsächlich auch zu Atomenergie. Ich weiß nicht, ob du dieses Konzept, dieser Small Modular Reactors schon mal gehört hast, also im Prinzip kleine Atomkraftwerke, die momentan sehr umworben werden, auch von großen Technologieunternehmen, die halt für ihre riesen Rechenzentren zum Beispiel einfach so ein kleines Mini-Atomkraftwerk haben wollen. Und es gibt, glaube ich, momentan funktionierende Mini-Atomkraftwerke.
Hätte schon. Ich dachte, das wäre auch Theorie. Okay.
Also in China und in Russland gibt es, glaube ich, ein oder zwei dieser Reaktoren. Und ansonsten sind, glaube ich, weltweit über 40 dieser Reaktoren in der Planung, im Bau, im Genehmigungsverfahren. Amerika ist da interessanterweise relativ spät dran, aber wenn man sich die entsprechenden Übersichten anschaut, natürlich extrem massiv. Also da reden wir dann auch von mindestens, glaube ich, ein Dutzend von diesen Mini-Kraftwerken, die derzeit in der Planungs- bzw. Zulassungsphase sind. Also da wurde schon erkannt, das war ja vor allen Dingen die Kosten, also sowas herzustellen, wesentlich geringer sind als ein ganz klassisches Atomkraftwerk. Also man kann da wesentlich zielgerichteter arbeiten und die Technologieunternehmen, die großen wie Microsoft oder Alphabet oder so, die haben natürlich auch tiefe Taschen, die können sich auch ihr eigenes Atomkraftwerk durchaus leisten. Ne? Also diese
soll es ja, glaube ich, im Süden hier auch schon mal gegeben haben bei BASF, ne? Hatten die nicht auch mal überlegt, irgendwann ein eigenes Kraftwerk, was man dann aber nachher nicht gemacht hat. Aus heutiger Sicht vielleicht doof.
Ja, das auf jeden Fall, aber wahrscheinlich wäre es inzwischen auch schon stillgelegt.
Ja, auch das wirklich. Weil ich glaube, dieser ganze erneuerbaren Energienbereich, der ist super interessant, super spannend. Ich habe gestern noch einen Anruf von einem Freund bekommen, der überlegt, sich einen neuen Job zu suchen. Und einer seiner Möglichkeiten war ein Anbieter für erneuerbare Energien. Ich dachte, naja, wie groß ist der denn? Ich weiß nicht, ob ich dahin wechseln würde. Also wenn ich die Alternative habe, in eine große andere Firma zu wechseln, die etabliert ist auf dem Markt, ob ich dann dahin wechseln würde. Also entweder geht's noch weiter. In Deutschland steht ja jetzt mit den Wahlen auch nochmal alles auf der Kippe. Ich glaube, Sie müssen sich da auch nochmal ein bisschen was anderes überlegen. Also zum Beispiel in Atomkraft wieder zu gehen und ob es die großen oder die kleinen werden. Aber ich glaube, da wird sich auf jeden Fall noch was tun. Spannend wird es auf jeden Fall, wenn man so von außen drauf guckt. Aber ich glaube, jetzt zu einem, weiß ich, Solarbauer zu gehen, der irgendwie große Flächen macht, ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch machen würde. Also vielleicht passen noch ein, zwei Jahre, fünf Jahre, aber wir haben ja jetzt auch schon ganz viel gemacht, ne?
Also ich spreche auch regelmäßig mit jemandem, der Wind- und Solarparks projektiert, im Zweifel auch baut, aber meistens halt die Projekte nach Projektierung halt verkauft. Und der sagt im Prinzip, ja, also Deutschland ist weiterhin unser Hauptmarkt, aber es ist extrem schwierig inzwischen durch die ganzen bürokratischen Hürden durchzukommen. Währenddessen im Ausland, und die sind inzwischen in 16 Märkten international vertreten, das ist inzwischen sehr, sehr interessant, weil man da halt nicht so ideologisch rangeht, sondern sagt, okay, sowohl als auch, und da passt das schon. Und wenn dann mal sprichwörtlich eine Bezirksregierung mit irgendeinem Stadtwerk oder Kommunalwerk was haben will, dann kann man das relativ zügig mit auch entsprechender Unterstützung projektieren und dann kaufen sie einem die Projektunterlagen ab und bauen sich das selber hin. Also ich glaube, dass Deutschland weiterhin in der Hinsicht ein schwieriger Markt bleibt, aber international als eine Variante der Energieerzeugung, nicht die ausschließliche, sondern als eine Variante weiterhin durchaus Chancen hat. Aber man muss sich dann halt trotzdem dem Energiewettbewerb eben stärker stellen.
Aber genau wie du sagst, ne, wenn das halt ideologiegetrieben ist, dann hast halt Leute, die auf der einen Seite sagen, na, ich bin dafür, und hast halt aber auch diesen Gegenpol. Und wenn du es halt nicht hast, dann sagen die alle, okay, wir bauen das, passt, machen wir. Aber wenn es halt einfach nur von deinen Werten ausgeht, dann hast du halt immer den Gegenpol. Das heißt, ist die andere Regierung dann irgendwann mal dran, macht die genau das erstmal zurück, was sie eingebaut haben, so wie wir es jetzt mit der Atomkraft hatten. Ja. Die Gefahr besteht natürlich dann auch bei anderen Projekten, dass man dann genau in die andere Richtung schießt. Damit machst du ja natürlich wieder die ganze Branche kaputt. Ne?
Kommen wir mal zum anderen Thema,
ja,
was auch in diesem Jahr für ziemlich Furore sorgte und auch sicherlich im Umfeld der Präsidentschaftswahl, nämlich der ganze Bereich Krypto. Also Bitcoin über 100.000 Dollar, viele andere Kryptowährungen, die eigentlich nur eine Richtung mehr oder weniger kannten, nämlich immer nach oben, immer teurer wurden. Was natürlich damit zu tun hat, dass die neue Trump-Administration als extrem kryptofreundlich gilt, was auch für den designierten Chef der US-Wertpapieraufsicht SEC gelten soll. Da hatten wir ja in den letzten Jahren immer wieder die Probleme, dass Akteure im Kryptomarkt halt immer neuere Coins platzieren wollten auf der einen Seite, aber institutionelle Anleger das auf ein neues Level heben wollten, zum Beispiel eben durch richtige Krypto-ETFs, was ein elendig langer Kampf war. Am Ende hat die SEC mehr oder weniger zähneknirschend für Bitcoin und auch für Ethereum-ETFs erlaubt, aber es steht draußen noch eine ganz große Schlange mit anderen Coin-Arten, die das Gleiche wollen und bisher da auf Granit gebissen haben. Und jetzt wird natürlich angenommen, dass es am Ende durch die neue SEC oder besser gesagt durch den neuen Chef der SEC halt hier grünes Licht geben wird, was natürlich das Geld institutioneller Anleger, und die bewegen ja die großen Massen, im Kryptomarkt halt wahrscheinlich deutlich verändern wird, beziehungsweise zugunsten von entsprechenden Anlageinstrumenten und vielleicht sogar auch raus aus Instrumenten wie zum Beispiel dem Anleihenmarkt, der ja, na, ich sag mal so, durch die aktuelle Zinspolitik auch nicht gerade so einfach ist. Ja, Kryptowährungen sind, würde ich jetzt mal sagen, so meine Haltung, muss ich sagen, dieses Jahr
gegenüber. Ich sehe deinen Gesichtsausdruck.
Hat sich etwas verändert. Früher habe ich gesagt, Teufelzeug, Spielerei, was auch immer. Aber wir haben natürlich jetzt eine veränderte Großwetterlage. Wenn die Trump-Administration schon mal ankündigt, dass sie eigentlich gerne eine Kryptoreserve oder eine Bitcoin-Reserve anlegen möchte, ist das natürlich ein unwahrscheinlich großer Impuls. Wenn wir sehen, dass das Thema Inflation wieder zurückkehrt, weil eben Trump mit Strafzöllen gegen jeden und allen operieren will und gleichzeitig auch Ausgabenprogramme initiieren oder weiterführen will, dann sind natürlich Instrumente, die zumindest offenkundig oder augenscheinlich wertaufbewahrend oder sicherer gegenüber Inflation sind, weiterhin gefragt. Bei Gold trifft das jetzt momentan interessanterweise nicht zu. Aber Kryptowährungen profitieren natürlich von dieser ganzen Sicherheits- und Inflationsdiskussion.
Wobei Gold ja auch relativ hoch ist. Also jetzt vielleicht nochmal anders.
Ich dachte mir, dass das Gold im Laufe des Jahres eigentlich wesentlich höher noch stehen müsste. Ich muss mal ganz kurz auf den Chart gucken. Ja, also bei, wie gesagt, jetzt 2600, also eigentlich wäre es bei der ganzen Inflationsdiskussion und politischen Unsicherheiten, auch geopolitischen Unsicherheiten, Wahlergebnis in den USA eigentlich, dachte ich, müsste wenigstens schon 3.000 kosten. Aber wer weiß.
Dieses Jahr auch gedacht. Ich wäre davon ausgegangen, dass wir die 3.000 knacken werden dieses Jahr.
Ja. Wenn wir jetzt das Krypto-Thema schon noch haben, da würde ich jetzt mal glatt überleiten wollen.
Ja, warte mal, bevor wir wechseln, ich habe noch eine Frage. Da selbst du, die gerade auf die Zunge beißt und sagst, ja, Krypto hat sich ja doch ein bisschen anders entwickelt. Meinung ändert sich da gerade bei dir auch ein bisschen. Kurzfristig und mittelfristig sieht es ja aus heutiger Perspektive eher so aus, als wenn es weiter nach oben gehen würde. Oder? Also große Bewegungen am amerikanischen Markt, ganz viele Leute steigen ein. Ich gucke immer, wenn ich zu meinem Friseur gehe, ob der schon den Hype mitmachen möchte, dann sage ich ihm auch, oh, jetzt kurz vor knapp, jetzt sind wir so an einem Peak. Das ist mein persönlicher Indikator. Was könnte denn dagegen sein? Also was könnte denn dazu führen, dass dieser ganze Kryptomarkt einbrechen würde oder dass auf einmal das Vertrauen, also ist ja immer eine Sache des Vertrauens. Gibt es da was am Horizont?
Ich sehe eigentlich vor allen Dingen ein großes Thema, was dem Kryptomarkt tatsächlich wirklich gefährlich ist. Oder eigentlich gibt es zwei Themen. Thema eins ist natürlich das politische Umfeld. Denn wenn es Initiativen oder weiterführende Initiativen von vor allen Dingen auch westlichen Regierungen gäbe, den Kryptomarkt noch stärker zu regulieren, dann könnte tatsächlich eines der Argumente komplett wegfallen, nämlich dass Kryptowährungen unabhängig von den entsprechenden Währungssystemen operieren. Das heißt also, nimm mal ein digitaler Euro, digitaler Dollar, digitales Zentralbankgeld und stärkere Regulierung in der Hinsicht, dass dann vielleicht irgendwelche Verschlüsselungssachen offengelegt werden müssen oder dass die Transaktionen stärker überwacht werden und nachvollziehbar gemacht werden, was ja jetzt heutzutage ja immer eines der größten Kritikpunkte an den Kryptowährungen, dass dann halt irgendwelche Kriminellen das missbrauchen. Und jetzt hat ja die EU eine neue Geldwäschebehörde eingeführt, die natürlich das ganze Thema Kryptowährungen besonders stark gutachtet. Also das heißt, wenn es staatliche Initiativen gibt, die Kryptowährungen stärker an die Kandare zu nehmen, glaube ich, könnten hier viele sagen, na, das ist dann halt wie normales Geld, um das mal so zu formulieren, und damit wird es dann uninteressant. Mhm. Das wäre dann sozusagen auch mit Blick auf das kommende und auf die kommenden Jahre, dass sich die Technologie so weit weiterentwickelt, dass eben Krypto nicht mehr Krypto ist, sondern auch geknackt werden kann. Und da sind wir nämlich beim Stichwort Quantencomputer, die ja, wir hatten ja gerade vor ein paar Tagen, wo Google mit seinem neuen Quantenchip Willow für richtiges Aufsehen sorgte. Ich habe mal nachgeguckt, ist ja nicht der erste Quantencomputer oder Quantenchip, der jetzt hier auf dem Markt ist. IBM ist, glaube ich, seit 2019 haben die einen Quantencomputer. Wenn man jetzt mal die Blockchain-Technologie, die ja den Kryptowährungen zugrunde liegt, wenn jetzt gesagt wird, man bräuchte, jetzt einfach mal so ganz, ganz lau gesprochen, also das 10.000 oder 100.000 Jahre mit einem herkömmlichen Computer, um hier die Verschlüsselung zu knacken, wäre es wahrscheinlich mit Quantencomputer möglich, das in 10 Jahren zu schaffen oder in 5 Jahren. Das sind jetzt, wie gesagt, einfach nur mal so ein paar Zahlen in den Raum geworfen, um einfach dieses Verhältnis darzustellen. Und wir wissen alle, wenn eine Technologie vorhanden ist, wird auch alles versucht werden. Und in dem Moment, wo es einem Quantencomputer in den nächsten 5 oder 10 Jahren gelingen sollte, eine Blockchain zu knacken, ist das ganze Thema Kryptowährung eigentlich obsolet.
Okay.
Und aber ich sag mal so, bis dahin ist noch viel Zeit. Und ich glaube, dass ganz generell die politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen und auch der Bedarf von Seiten der Investoren, vor allen Dingen der institutionellen Investoren, Rendite zu erwirtschaften, so groß sein werden, dass Kryptowährungen tendenziell immer noch weiter zulegen können. Wobei ich mich selber immer frage, wo sollte man jetzt eigentlich investieren im Kryptomarkt? Bitcoin und Ethereum, das sind ja die beiden großen Fische im Teich, die ja schon super gelaufen sind. Aber wer kann schon für so einen Bitcoin 100.000 auf den Tisch legen? Ich glaube, dass viele andere Kryptowährungen, die es inzwischen gibt und die auch mit, ich sag mal so, nachvollziehbaren Technologien untermauert sind, eben mit entsprechenden Blockchains, dass die weiterhin gute Chancen haben. Diese ganzen Meme-Coins, also Dogecoin und ja, wie sie alle heißen. Also ich glaube, das ist weiterhin Spielerei. Aber es gibt halt so ein paar Kryptowährungen wie Solana oder Stellar, die halt tatsächlich auch in der Realität zur Anwendung kommen, beziehungsweise ihre Technologien zur Anwendung kommen. Und da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, zum Beispiel über ETPs, also börsennotierte Anlageprodukte, zu investieren. Die sind ja in der Regel so organisiert, dass das Inhaberschuldverschreibungen sind, die halt mit den entsprechenden physischen Beständen besichert sind. Das macht das Anlagerisiko noch halbwegs überschaubar. Wenn man natürlich, nehmen wir mal an, größeren Emittenten hier hat, also 21 Shares ist ja ein großer Anbieter, aber es gibt ja auch viele andere große Fondsgesellschaften, die inzwischen Kryptowährungen im Programm haben. Also da, wenn man da als Investor guckt und sagt, okay, ja, ich halte den für relativ seriös, diesen Anbieter, waren da sicherlich auch mal eine kleine Beimischung im Gesamtdepot riskieren. Ich würde jetzt mal so aus meinen persönlichen Erfahrungen mal sagen, so zwischen 5% und 10% maximal.
Okay, also ähnlich wie beim Gold.
Ja. Aber kommen wir nochmal zurück zum Quantencomputing, weil ich glaube, das wird nämlich, das ist eines der richtigen großen Themen werden, weil es vor allen Dingen auch die Grundlage bieten wird, dass wir eben aus dieser aus diesem KI-Thema noch viel, viel mehr machen können. Denn wenn es dann wirklich darum geht, entsprechende Modelle zu kreieren, die halt, wie gesagt, auch selbst entscheidungsfähig sind,
ja,
und auch sehr komplexe Thematiken selbstständig abwickeln können, da sind natürlich Quantencomputer essentiell als Voraussetzung. Und wenn man mal so sich anschaut, wie jetzt die technologische Entwicklung in den letzten Jahren war, das wird ja immer schneller. Ich weiß gar nicht, es gibt, glaube ich, so ein Moores-Gesetz oder so, dass sich das exponentiell solche technologischen Entwicklungen exponentiell entwickeln. Und ich glaube, da stehen wir wirklich noch ganz am Anfang. Also das, was ich jetzt an KI bisher erlebt habe, das ist schon sehr beeindruckend, aber kratzt aus meiner Sicht immer noch nur an der Oberfläche.
Naja, wenn die ganzen Nullen der Geschwindigkeit nochmal drankommen, die du da eben erwähnt hast, dann hast du ja nochmal einen ganz anderen Hebel, ne? Und hast halt ganz andere Möglichkeiten. Wir haben ja so im Vorgespräch mal so drüber nachgedacht, also war ja jetzt auch erst nur so eine Spielerei, aber es gibt natürlich ganz viele Anwendungsentwicklungen oder Anwendungsmöglichkeiten, die es halt gerade noch gar nicht so gibt, aber zum Beispiel das Wetter, ne? Also es ist ja so komplex. Wir tun es ja da immer noch schwer mit unseren Prognosen, dass sowas irgendwann mal wesentlich genauer werden könnte, ne?
Ja. Aber apropos Prognosen. Reden wir doch mal darüber, was deine und was meine Prognosen für das Jahr 2025 sind. Würdest du einen Tipp für den DAX abgeben? Fragezeichen.
Für den DAX?
Du kannst auch mit dem S&P 500 anfangen. Und zwar, also der notiert ja jetzt gerade, mal kurz hören, nicht, dass ich dich jetzt hier irgendwo in die Wüste schicke. Der S&P 500 ist bei aktuell 5.930 Punkten, war mal kurzzeitig über 6.000. Ne, ist natürlich absolutes Rekordniveau. Er ist in diesem Jahr 25% gestiegen. Glaubst du, dass er das wiederholen kann im nächsten Jahr?
Boah, alles, was ich gerade so lese und mir anhöre, die sagen ja alle, vorsichtig. Sie gehen nicht davon aus, dass nach 2 Jahren sich das Ganze nochmal so weiterentwickelt, wie es jetzt in den letzten Jahren war. Aber wir hatten ja eben auch gesagt, Anfang des Jahres hatten wir eine ganz andere Einschätzung über den Markt. Und da hätten auch nicht gedacht, dass sich das dieses Jahr so doll entwickelt. Ich glaube, ich würde ein bisschen vorsichtiger rangehen. Aber ich glaube schon, dass es mit einem Plus wieder enden wird.
Also ich bin da ganz grundsätzlich immer Optimist, ne?
Ja, das
schon solange ich an der Börse tätig bin. Ich muss einfach mal sagen, ich glaube, wir werden im kommenden Jahr mindestens einmal die 7000 Marke sehen. Und das Ganze wird dann irgendwie dann unter dem Namen Trump Rally laufen. Weil ich glaube, wenn Donald Trump der hat jetzt eine Aufgabe zu erfüllen. Der muss natürlich seiner Wählerschaft jetzt erstmal zeigen, okay, jetzt ich drücke das jetzt alles durch, aber wir haben das ja bei seiner ersten Präsidentschaft gesehen. Diese zum Beispiel dieses Verhakeln mit China, dieses Hin- und Hertänzen mit Russland. Alles unter dem Strich muss man sich einfach mal gewahr sein. Trump ist ein Dealmaker. Der verfolgt keine politische Agenda, sondern der folgt dem Wunsch, immer einen für sich oder für sich den besten Deal herauszuholen. Wenn es in irgendeiner Art und Weise eine Einigung mit China gibt, ploppt der Markt nach oben. Ich habe gehört, dass er den chinesischen Staatspräsidenten zu seiner Amtseinführung eingeladen hat. Er steht halt auf solche Gesprächsansätze und bleibt in der Sache sicherlich immer hart, aber er versucht trotzdem am Ende dann halt irgendeinen Deal auszuhandeln. Und ich glaube, wenn der Markt das wieder so sieht und nachvollziehen kann, wird er zum Beispiel diese ganze leidige Geschichte mit wieder steigender Inflation oder so ganz schnell abhaken. Ich meine,
Also eher ein Thema, womit wir uns in Europa beschäftigen gerade.
Ja.
Weil wir ja auch in der anderen Position gerade sind, ne? Also Zölle, Inflation. Das wird uns ja trotzdem treffen, ne? Also global betrachtet kann das ja sein, dass man mit Russland und China neue Bündnisse eingeht, aber Europa halt nicht, ne? Also auch das wäre ja eine Möglichkeit, ne?
Ja, also ich glaube, Amerika unter Trump wird Europa relativ wenig interessieren. Also jetzt nicht von wegen unverbrüchlicher Freundschaft oder so, sondern wenn Europa spurt, auch wirtschaftlich spurt, auch dann wird das alles okay sein, aber wenn nicht, dann halt nicht. Also deswegen, wir haben das im Kollegenkreis jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten verstärkt diskutiert, zum Beispiel, um jetzt mal die Kurve zu kriegen zum DAX, wo der DAX am Ende des nächsten Jahres stehen wird. Warum ist denn eigentlich der DAX so stark, obwohl Deutschlands Wirtschaft so schwach ist?
Zumindest. Ja, weil die Unternehmen, die im DAX sind, die ganze Kohle nicht in Deutschland machen. Also
richtig,
ja.
Richtig. Hast du auch gut gelesen.
Die haben auch das ist nicht an mir vorbeigegangen. Die haben halt alle ihren Firmensitz hier. Ja. Aber die großen Firmen sind ja international aufgestellt. Und von daher kommt die Kohle dann teilweise zu einem größeren Teil aus dem Ausland als aus dem Inland.
Ja. Und deswegen bin ich jetzt auch für den DAX relativ optimistisch. Ich würde schon sagen, er wird wahrscheinlich in der Gesamtperformance jetzt nicht mehr so stark an Amerika dranbleiben können in diesem Jahr. Im nächsten Jahr aber ich sag mal so im Bereich von am Ende des Jahres, so im Bereich von 21,5 bis 22, könnte ich mir durchaus vorstellen. Eine große Hoffnung, die ich ja persönlich hege, ist, dass die an sich gute Börsenverfassung trotz der bekannten Probleme dazu führen wird, dass sich die Anleger endlich auch mal wieder mit dem Nebenwerte-Bereich auseinandersetzen werden, weil wir halt im DAX inzwischen sehr hohe Bewertungen erreicht haben. Nebenwerte, das ist ja auch so ein Thema, was ich schon seit vielen Jahren verfolge.
Du warst jetzt auch wieder in Frankfurt da, ne?
Genau, da ist ja immer im November sozusagen die Jahresabschlussveranstaltung, das Eigenkapitalforum. Da konnte ich auch mit vielen Unternehmensvertretern direkt sprechen und Interviews führen. ja, der Grundtenor eigentlich auch der ganzen Veranstaltung war letzten Endes, der deutsche Nebenwertesektor fristet halt ein ziemliches stiefmütterliches Dasein. Eines bedingt eines. Der Markt ist, oder die Unternehmen sind halt relativ klein und deswegen nicht ganz so liquide an der Börse. Deswegen fehlen die institutionellen Investoren. Wenn die institutionellen Investoren nicht kommen, dann dümpeln natürlich viele Aktien nur so rum. Und wenn die Aktien rumdümpeln, dann kommen nicht mal die Privatanleger. Und das ist so ein Rattenschwanz, der sich halt schon seit vielen, vielen Jahren durch den deutschen Mittelwert Nebenwertesektor zieht, ob jetzt nun MDAX, SDAX oder sogar darunter. Und das ist übrigens auch ein Grund, warum ich jetzt ein neues Projekt im nächsten Jahr starte mit einigen Kollegen. Nämlich wir wollen gerade den Nebenwerten, den deutschen Nebenwerten, mehr Sichtbarkeit geben und diese Sichtbarkeit halt in Form einer neuen Internetseite, die heißt nebenwertewelt.de. Mhm. Und eines neuen Podcasts. Wir haben hier auch schon mal ein paar Exemplare, habe ich auch schon mal ein paar Podcast-Folgen positioniert. Da könnt ihr auch sehr gerne mal reinhören. Das sind halt, wie gesagt, Interviews mit Firmenvorständen. Und dann hoffen wir natürlich, dass dann entsprechend hier ein bisschen mehr Aufmerksamkeit generiert wird. Also wir sind uns da
schon. Die Interviews sind schon online?
Die sind schon online.
Jetzt darfst du auch sagen, wie man sie findet.
Ja, die Blogadresse werde ich dann auch in den Shownotes mit aufschreiben. Da könnt ihr dann hier auch auf Podigy oder wo immer ihr das dann hört, dann entsprechend auch aufrufen. Ja, das ist sozusagen unser Beitrag im nächsten Jahr, um die positive Börsenentwicklung auch auf eine breitere Basis zu stellen, zumal ja, wie gesagt, viele Nebenwerte oder mittlere und kleine Unternehmen wirklich interessante Investment-Stories zu liefern haben, auch im Technologiesektor und wo sie halt auch international in sehr lukrativen Nischen positioniert sind. Aber
in der Corona-Zeit haben wir uns ja die ganzen Schiffe damals angeguckt oder die Aktien der Schiffsbetreiber. Das waren ja so spannende Aktien. Was sind denn so deine Aktien fürs neue Jahr? Müssen jetzt nicht unbedingt immer alle steigen, aber wo du sagst, boah, irgendwie, das hat meine Aufmerksamkeit.
Ja, also da komme ich eigentlich relativ schnell wieder auf das Quantencomputing-Thema zurück, wobei ich mich da von einer anderen Seite nähern möchte. Also gab ja jetzt zuletzt zum Beispiel Akteure wie D-Wave oder IonQ, die massive Kursgewinne verzeichnen konnten. Aber es gibt auch welche, die wesentlich größer sind und trotzdem in dem Bereich tätig sind und die aufgrund dessen, dass sie ja auch in anderen Bereichen tätig sind, hier nicht ganz so stark performt haben. Und da gibt es eigentlich so zwei Werte, die ich persönlich zu meinen Top-Favoriten im kommenden Jahr zählen kann oder die dazu zähle. Das ist einerseits IBM, die haben wir ja schon, die habe ich ja vorhin schon mal angesprochen, mit ihrem Quantencomputer. IBM ist deshalb interessant, weil sie ja nicht nur in der Quantentechnologie weiter forschen und aufbauen und entwickeln, sondern im zweiten Standbein in der ganzen Optiktechnologie sehr stark sind und das insbesondere mit Blick auf KI-Rechenzentren. Die Computer in solchen Rechenzentren sind natürlich verknüpft miteinander und IBM arbeitet halt an einer neuen Technologie, beziehungsweise hat ja auch schon erste Studienergebnisse veröffentlicht, die halt eine neue Technologie der Verknüpfung oder der Leitungen bereitstellt, eben über über Licht, damit Lichtgeschwindigkeit erreicht bei der Übertragung. Und da könnte natürlich auch, um mal im Wording zu bleiben, ein Quantensprung in der Vernetzung bei KI-Rechenzentren. Der zweite Wert, den ich auf dem Schirm habe, ist Honeywell. Honeywell hat ja früher mal so Klimatechnik gemacht, Klimaanlagen, Heizungen etc. Verdient heutzutage einen Großteil seines Geldes mit als Zulieferer für die Luft- und Raumfahrt.
Okay.
Und hat aber eine super spannende Tochter, nämlich Quantinuum, die sich eben auch mit Quantencomputing beschäftigt. Bei Honeywell ist es jetzt so, die haben diesen aktivistischen Investor Elliot im Aktionärskreis, der schon seit ewigen Zeiten auf eine Aufspaltung drängt. Und jetzt hat Honeywell mitgeteilt, dass man tatsächlich überlegt, die Luft- und Raumfahrtsparte abzuspalten, was in der Hinsicht ganz interessant wäre, weil die könnte man dann wahrscheinlich mit irgendeinem anderen Anbieter, zum Beispiel GE Aerospace, fusionieren. Aber die große Frage wäre, was bleibt mit dem Rest? Ne? Und da kommt dann die Quantentochter ins Spiel. Und man weiß es nicht, vielleicht fokussiert sich ja Honeywell tatsächlich dann für einen Großteil auf dieses Thema und wird dann auch zu einem richtigen Pure Play in diesem Bereich. Also, und wie gesagt, die Aktienkurse haben das aus meiner Sicht noch überhaupt nicht wiedergespielt.
Eingepreist, okay.
Genau. Ja, was sind deine Favoriten?
Ich gucke mir kriselnde Unternehmen an, die kriegen gerade mal volle Aufmerksamkeit. Was heißt, also, ich habe einmal die Bayer im Blick. Irgendwann, sage ich mir immer, irgendwann müssen noch diese ganzen Klagen Amerika durch sein. Und irgendwann muss alles abgeschrieben sein. Und wenn sie nicht pleite gehen, dann müssten sie eigentlich auch wieder hochgehen, weil das Portfolio, was sie haben, ist ja eigentlich relativ stark. Und von daher glaube ich, dass wenn sie irgendwann es geschafft haben und ganz im Tal angekommen sind, dass es dann auch auf der anderen Seite wieder hochgehen kann. Ich weiß aber noch nicht, ob es 25 ist oder ob sie vielleicht doch noch ein Jahr brauchen oder noch länger. Das werden wir dann sehen. Und die zweite Firma, die ich mir mal anschaue, ist VW. Einmal gab es ja diesen Hype, als sie gesagt haben, wir machen jetzt Elektro und setzen da voll drauf. Da ging alles nach oben. Jetzt kommt ja so ein bisschen die Ernüchterung. Der chinesische Markt entwickelt sich anders, als sie das gedacht haben. Die Verhandlungen scheinen ja jetzt mehr oder weniger durch zu sein. Wie ich das übrigens, die Tarifverhandlung, genau. Wie ich mir das auch gedacht habe, dass sie das jetzt zum Ende durchkriegen. Und von daher glaube ich, dass sie jetzt noch das eine oder andere abschreiben werden, vielleicht auch an klassischen Patenten, die sie haben. Das wird vielleicht dieses Jahr nochmal ganz doof werden, aber wenn sie dann neue Autos rausbringen werden, die dann um die 20.000 Dollar liegen, wird das auch immer noch ganz interessant werden. Also Elektroautos sind einfach zu teuer, ne?
Ich würde mir ja persönlich bei Bayer wünschen, dass man unter dieses leidige Thema Monsanto irgendwie mal einen Schlussstrich zieht und sagt, okay, ja, wir haben uns da vollkommen verrannt und weg mit Schaden. Man hat es ja damals bei Daimler Chrysler gesehen, da war es dann auch am Ende unterm Strich besser, dass man sich dann wieder von Chrysler getrennt hat. Allerdings fürchte ich, dass sie inzwischen so viel Geld bezahlt haben, dass sie dann zumindest das Top-Management sagt, okay, nee, jetzt müssen wir da auch ein Zug und durch. Aber ich gebe dir da schon recht, also irgendwann werden die sich mit dieser Problematik sicherlich auch irgendwie gearbeitet sein, wobei das wirklich so ein klassisches Beispiel eigentlich dafür ist, dass irgendwie deutsche oder vielleicht auch sogar europäische Unternehmen einfach nicht in Amerika von Erfolg gekrönt sind, wenn sie dort irgendwelche großen Übernahmen machen, weil sie die amerikanische Marktmentalität irgendwie nicht verinnerlicht haben.
Sie unterschätzen das, ne? Die verstehen das nicht, unterschätzen das ein bisschen.
Ich weiß nicht, ob die das irgendwann mal wirklich realisiert haben, dass das eben vollkommen anders funktioniert als hier in Deutschland. Also hier in Deutschland musst du dich durch kilometerdicke Akten und Zulassungsberge arbeiten, ehe du da mal ein Produkt an den Markt bringen kannst. Da heißt Verbraucherschutz, wie gesagt, immer erst alle Eventualitäten abklopfen, ehe du überhaupt ein Produkt starten kannst. In Amerika läuft das halt komplett anders. Du kannst jeden Müll mehr oder weniger in den Markt bringen. Wenn was passiert, wirst du aber zur Kasse gebeten. Und das, glaube ich, haben die überhaupt nicht so realisiert. Und deswegen stecken sie jetzt halt in dieser Problematik, die viele, viele Milliarden gekostet hat und wahrscheinlich auch noch ein paar Hunderter kosten werden. Bei Volkswagen, muss ich sagen, bin ich nicht ganz so optimistisch. Also ich glaube nicht, dass sie da jetzt in finanzielle Schwierigkeiten kommen. Also dafür sind ihre Bankkonten noch gut genug gefüllt. Der Tarifvereinbarung jetzt halte ich für Augenwischerei, also weil es, glaube ich, nicht wirklich substanzielle Einsparungen geben wird. Es ging, glaube ich, eher darum, dass jede Seite jetzt dann doch nur ihr Gesicht wahren kann und dass das tendenziell jetzt wirklich keine richtige Entlastung bringen wird. Das grundsätzliche Problem an der ganzen Sache ist, dass VW halt ohne Not dieses ganze Verbrennerthema über Bord geworfen hat, ohne vielleicht darüber nachzudenken, dass eben diese ganze Sache wettbewerbs- und technologisch, also wettbewerbstechnisch und auch generell technologisch eine ganz andere Wettbewerbsherausforderung darstellt. Und ich bin immer noch wesentlich kritisch eingestellt gegenüber den Produzenten von Elektroautos. Es gibt welche wie Tesla und BYD und so, die natürlich große Vorteile haben, weil sie eben neu mit dem Thema überhaupt angefangen haben. Deswegen haben wir ja auch in China und in anderen Ländern, du hast VinFast schon mal angesprochen, die konnten halt von null anfangen und haben dann komplett ein neues Geschäftsfeld oder Sicherheit ein neues Geschäftsmodell aufbauen können und mussten nicht den ganzen Ballast mitschleppen. Und ich glaube nicht wirklich, dass VW in der Lage ist, auf absehbare Zeit diesen Ballast tatsächlich abzuschütteln. Und dass die Autos momentan zu teuer sind, ist klar, dass es ihnen vielleicht gelingen wird, deutlich billigere Autos zu produzieren und zu verkaufen, glaube ich auch. Aber es wird an der Wettbewerbssituation, glaube ich, nichts ändern. Und deswegen bleibe ich da eigentlich kritisch, aber ich lasse mich ja gerne mal eines Besseren belehren.
Ja, ich glaube, bei VW oder bei allen E-Autos gibt es ja immer noch was. Wer möchte ein Gebrauchtes kaufen? Also wer kauft einen 7 Jahre alten gebrauchten Stromer? Marke egal, wer kauft den? Also,
Nur, sie ist
also
das
da muss es
nicht.
auch noch eine Lösung für geben,
Ja.
genau. Und nachher muss ich nachher Geld in die Hand nehmen, damit ich ihn loswerde. Also ich habe erst mehr Geld gezahlt, damit ich ihn kaufen konnte und muss nachher Geld zahlen, dass ich ihn loswerde. Das ist einfach also jetzt nur mit dieser finanziellen Brille drauf geguckt. Auch nochmal ganz spannend. Also wenn es da Lösungen gibt, dann wird sich da halt auch nochmal was ändern. Ne?
Ja. Ich glaube, damit sind wir am Ende angelangt unseres kleinen Rückblicks oder also Rückblicks und Ausblicks. Ich glaube, wir sind uns einig, dass das kommende Börsenjahr wieder sehr spannend werden wird. Wir werden euch hier an dieser Stelle natürlich dann, wie versprochen, dann regelmäßiger auf dem Laufenden halten über unsere Einschätzung. Und ja, ansonsten würde ich jetzt einfach mal sagen, wünschen wir euch da draußen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch und würden uns natürlich freuen, wenn ihr dann im nächsten Jahr wieder mit dabei seid.
Frohes Fest. Bis nächstes Jahr.
Ja. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.